Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Sie wird oft in den Medien verteufelt, weil sie für eine sogenannte Zweiklassenbehandlung sorgt, die private Krankenversicherung. Heute wollen wir da mal Licht ins Dunkle bringen und klären, wann und wie schließt man sowas ab und was gibt es dabei zu beachten. Wir fangen mal mit ein paar Short Facts an. Justus, sag uns doch mal, nenn uns Gründe und Vorteile für eine private Krankenversicherung.
Okay, also ich glaube...
Also erstmal ganz grundlegend.
Worüber man erstmal reden muss, ist, warum ist das überhaupt für Lehrkräfte interessant? Denn ich glaube, die meisten Leute haben im Kopf, private Krankenversicherung ist was für Leute, die richtig Kohle haben. Das ist halt bei Lehrern ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Denn dadurch, dass man ja verbeamtet wird, auch wenn man zum Beispiel ins Referendariat geht, beteiligt sich der Dienstherr an den Krankheitskosten, und zwar zu 50%. Das funktioniert aber nur, wenn man eine private Krankenversicherung hat.
Genau, das Ganze ist quasi das sogenannte Beihilfeprinzip.
Jetzt könnte man sich natürlich denken, was soll's, ich bleib einfach gesetzlich versichert. Wird ja sicherlich genauso funktionieren. Nein, leider nicht. Bisher ist es tatsächlich so, wenn man gesetzlich versichert ist, zahlt man die komplette gesetzliche Krankenversicherung und nicht so, wie es im Normalfall ist, 50% selbst, 50% der Arbeitgeber. Was tatsächlich für verbeamtete Lehrer bedeutet, dass man wesentlich höhere Krankheitskosten hat.
Genau, da kommen wir nachher auf jeden Fall auch noch zu.
Hast du zufällig eine Zahl für uns im Kopf? Ich glaube, wir haben das irgendwann
mal ausgerechnet. Ein Tausender war es, glaube ich.
Für angestellte Lehrkräfte, du hast recht, bei einer vollen Stelle ein 1.000 Euro Unterschied.
Ja.
Na gut, da hängen die steuerlichen Abgaben mit drin. Das ist nicht nur Krankenversicherung.
Aber insgesamt...
Aber es ist eine Menge Heu. Ja, ich meine, was hängt da noch dran? Natürlich, je nach Praxis, aber muss man unterm Strich schon sagen, das ist eigentlich echt so. Du kriegst schneller Termine beim Arzt. Es ist irgendwo auch aus ärztlicher Sicht nachvollziehbar. Die müssen nicht irgendwie mit Krankenkassen rumeiern. Du kriegst eine Rechnung und die musst du bezahlen. Und wenn du sie nicht bezahlst, dann kriegst du halt das Problem und müssen sich nicht an irgendeine Krankenversicherung haken.
Genau. Weiterer Vorteil ist natürlich der privaten Krankenversicherung, dass man sich vertraglich vereinbarte Leistungen teilweise selbst aussuchen kann. Also man muss quasi nicht ein vorgefertigtes Produkt, in dem Fall sozusagen die Versicherung, einfach kaufen, sondern man kann Sachen dazu oder abwählen. Aber da sprechen wir auf jeden Fall später bei Tipps noch drüber.
Was ist mit deiner Stimme los heute? Du hörst dich total heiser an. Wen hast du gestern angeschrien?
Ich habe niemanden angeschrien.
Willst du mal einen Schluck Wasser haben?
Ich hatte schon ganz viel Wasser, keine Ahnung. Das ist seit heute Morgen, seitdem ich aufgestanden bin, habe ich das Gefühl, die Hormone spielen verrückt und...
Hast Frosch gefuttert.
Ja, vielleicht. Genau, Frosch gefuttert.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte, gerade wenn man auf der Suche ist, ist, dass es hier und da mal Beitragsrückerstattungen gibt. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Satz an Erstattungen in einem Jahr nicht überschreitet, beziehungsweise in einem Jahr gar nichts einreicht, dann bekommt man je nach Krankenkasse Teile seines Beitrags zurück. Das gibt es ja so in der gesetzlichen Krankenversicherung, soweit ich weiß, zumindest nicht. Und im Grunde genommen wird damit einfach nur belohnt, dass du keine Kosten verursachst. Ich muss tatsächlich sagen, das haben wir das ein oder andere Mal schon nutzen können. Das sind bei unserer Versicherung, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2,5 Monatsbeiträge. Da kommt man also schon fast an den Tausender ran, gerade je nachdem, wie hoch der Monatsbeitrag ist.
Genau, man kann da natürlich dann auch ein bisschen kalkulieren und sich einfach sagen, wenn man irgendwas hat, was schon länger ansteht, ne? Keine Ahnung, der Ellbogen ist schon länger kaputt. Muss das jetzt noch sein, dass ich das dann im Dezember mache? Oder kann man sich auch einfach sagen, gut, dann warte ich damit bis Januar, denn ich hatte bisher fast gar keine Kosten und da könnte vielleicht eine Operation oder so kommen. Aber man muss auf jeden Fall auch sagen, dass das in der Steuer dieser Beitragsrückerstattung dann angegeben werden muss, weil es sozusagen wie ein
geldwerten Vorteil. Genau. Aber an der Stelle, ja, absolut, ne? Sich zu überlegen, irgendwie mal mehr ansteht, dass man das möglichst irgendwie in einem Zeitraum macht und nicht über 2 Jahre streckt, das wäre zumindest nicht so clever. Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei den fortgeschrittenen Tipps hier. Sollte zum ersten Mal darauf eingehen, wie man da überhaupt hinkommt.
Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, das mit dem Belohnen, meine Schwester hat mir das gerade vor ein paar Tagen erzählt, bei ihr in der Arbeit ist es so, dass die Mitarbeiter quasi, wenn sie x Tage am Stück nicht krank gemeldet waren, dann bekommen sie dann einen Bonus bezahlt. Und im Grunde ist ja die Beitragsrückerstattung
nichts anderes.
Also so ein bisschen auch die Anstrengung zu belohnen, dass man sich sagt, achtet darauf, gesund zu sein. Bist du eigentlich gerade wirklich krank oder hast du nur Kopfschmerzen? Ne?
Ja.
Das ist definitiv, ja.
Finde ich total gut, ehrlich. Also ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich effektiv ist.
Ja, effektiver auf jeden Fall als Bestrafung, ne? In ja, dem Fall einen positiven Anreiz zu geben. Gut, gehen wir weiter. Worin siehst du eigentlich den größten Unterschied zwischen GKV und PKV?
Ehrlicherweise in den Rechnungen.
Also, okay, das flattert wirklich viel hier rein.
Man hat halt überhaupt keinen Überblick als gesetzlich krankenversicherte Person, was der Kram alles kostet. Irgendwie, du ziehst da deine Karte drüber und dann war's das. Ja, mehr kriegst du ja gar nicht so richtig mit. Und wenn du in der privaten Krankenversicherung bist, kriegst du halt jedes Mal die Rechnung nach Hause und musst das entsprechend auch überweisen. Heißt, du musst entsprechend auch das Geld auf dem Konto haben, du musst dich darum kümmern, eine Übersicht zu haben. Hast du das eingereicht? Hast du das bei der Beihilfe eingereicht? Bei der privaten Krankenversicherung eingereicht? Hast du es dann auch bekommen?
Wenn du es bekommen hast, ist es vollständig.
Ja, genau. Also das finde ich dann schon tatsächlich relativ nervig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und ich finde, man landet manchmal an ungewöhnlichen Orten oder bekommt ungewöhnliche Behandlung als Privatversicherter.
Oh ja, stimmt.
Also ich erinnere mich jetzt daran, dass du ja mit deinem Knie ein MRT brauchtest und einfach im Brustzentrum gelandet bist, weil das irgendwie ein privates MRT ist, was auch gar nicht mit gesetzlich Versicherten kooperieren kann und die einfach ständig freie Termine haben.
Ja, weil die irgendwie keine kassenärztliche Zulassung hatten oder sowas.
Ja, richtig. Also von daher...
Ja, da kommen schon komische Sachen zusammen, hast du voll recht.
Ja. Ansonsten hätte ich noch gesagt, der größte Unterschied sind natürlich die Privilegien, die man durch den Leistungsumfang hat. Wir haben vorhin schon mal gesagt, man kann selber wählen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Und wenn ich mir jetzt so überlege, dass ich zum Beispiel einfach jetzt gerade eine Osteopathiebehandlung bekommen habe, das wäre in der gesetzlichen Versicherung, ne, damals im Studium, da musste man nicht nur dafür kämpfen, man hat das einfach nicht bekommen. Und
ja,
jetzt
man muss halt, oder man muss halt gucken, was man für Zusatzbedingungen hat. Du kannst es ja teilweise darüber regeln, welche Krankenversicherung du dir aussuchst. Manche haben
gut.
Ja so Zusatzbehandlungssachen.
Ja, ja.
Aber du hast recht, das ist natürlich ein Unterschied.
Ja. Okay, fangen wir mal an mit dem Ablauf. Wie funktioniert denn sowas, wenn man, ich meine, die allermeisten sind ja einfach erstmal grundsätzlich über ihre Eltern, familienversichert, dann auch im Studium, ne, wo man noch kein Einkommen hat und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann die Frage, ich komme ins Referendariat und dann ist das allererste Mal diese private Krankenversicherung ein Thema.
Ja, ich würde sagen, Step One, guck mal, was du für komische Erkrankungen hast. Also tatsächlich auch Dinge, von denen man nicht weiß.
Nämlich Krankenakte beschaffen.
Ja, guck in deine Krankenakte. Also man fällt nach hinten um. Man kann den Ärzten ja an der Stelle ehrlich gesagt auch keinen Vorwurf machen. Die rechnen ihre ICD-10-Schlüssel ab und da rutscht man mal eine Zahl weiter und zack hat man statt Kopfschmerzen irgendwie einen Schädelbruch oder so. Ich weiß nicht, wie das bei mir drin gelandet ist, aber ich hatte angeblich einen Schädelbruch, was halt überhaupt nicht stimmt. Ich bin in meinem Leben noch nie so hart auf den Kopf gefallen, dass da auch nur irgendwie was genäht werden musste. Von daher Krankenakte besorgen, merkwürdige Dinge nachfragen, wer hat das eingetragen und dann nachforschen, zusehen, dass das da verschwindet. Denn wie gesagt, das kann einfach aus Versehen tatsächlich mal passieren.
Genau, man besorgt sich das Ganze beim Hausarzt und man kriegt da wirklich, je nachdem, was halt so die Vorgeschichte ist, einen dicken, dicken Stapel.
Naja, beziehungsweise die Krankenakte haben wir über die Krankenversicherung angefragt. Du musst dann mit den Eintragungen zum Hausarzt gehen und fragen, was da los ist.
Okay, ja, okay. Da war ich jetzt einen Schritt zu schnell. Ja, hast du recht. Genau, danach, so wie man das bei allen Versicherungen erstmal grundlegend hat, ist natürlich die Tarife zu vergleichen, also übergreifend den günstigsten Tarif zu ermitteln. Günstig bedeutet natürlich nicht immer der beste.
Beziehungsweise günstig heißt auch nicht immer geldmäßig günstig, sondern vielleicht auch leistungsmäßig für dich passend.
Genau, für dich passend, was deine Bedürfnisse sind. Also wir haben ja vorhin kurz schon über Osteopathie gesprochen. Wir haben zum Beispiel Naturheilverfahren mit reingenommen. Genau, und dann würde es eigentlich schon weitergehen. Ne? Drittens, man stellt anonyme Voranfragen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist tatsächlich wichtig...
Und unverbindlich.
Genau, anonym und unverbindlich zu stellen. Damit die das nicht irgendwo abspeichern, so nach dem Motto, du hast ja schon mal angefragt, wir haben dich ja schon mal abgelehnt. Sondern, dass sie am besten gar keine Daten haben, nur das, was man haben will. Aber die wissen nicht, wer du bist, nicht wo du bist. Also ein Alter brauchen sie halt, um das zu berechnen. Aber nichts, was auf dich als Person eindeutig rückführbar ist.
So weiß man dann zum Beispiel auch von vornherein, welche Krankenversicherung einem quasi zum Beispiel einen Risikozuschlag zusätzlich eintragen würde.
Genau, und welche auch nicht. Ne? Also abhängig von Vorerkrankungen zahlt man halt bei manchen Krankenversicherungen mehr. Meistens ist das ein Aufschlag von, ich glaube, 30% oder gibt es auch kleinere Aufschläge?
Ich glaube, es gibt auch kleinere und 30% ist die Höchstgrenze.
Okay. Naja, auf jeden Fall kann man dann gucken, bei welchen Versicherungen das wie ist. Das gilt auch nicht nur für die private Krankenversicherung, sondern tatsächlich auch für beispielsweise eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Da muss man halt ein bisschen vergleichen und natürlich auch die Tarife und Tarifwerke so ein bisschen gegeneinander aufwiegen. Das heißt, ja, natürlich ist der Preis entscheidend, ist ja eine monatliche Zahlung, aber man muss ja auch gucken, was du dafür bekommst. Es bringt ja nichts, wenn du eine super günstige Krankenversicherung hast und dafür werden alle drei Sachen abgelehnt. Und unterm Strich, das, was du mal an Behandlung brauchst, bekommst du dann nicht, beziehungsweise darfst es aus eigener Tasche zahlen. Das heißt, so ein Baukastensystem, man kann dann immer so ein bisschen gucken, das nehme ich rein, das lasse ich raus. Beispiel wäre zum Beispiel ein Krankenhaustagegeld. Das heißt, man bekommt dann für jeden Tag, den man im Krankenhaus ist, einen vorher festgelegten Satz ausgezahlt, sodass man quasi währenddessen auch einen Geldfluss hat. Kann man sich jetzt überlegen, ob das sinnvoll ist. Wir haben uns zum Beispiel gesagt, das ist eigentlich nicht so sinnvoll für uns.
Genau. Bevor man zu diesem Baukastensystem kommt, bei dem man ab- oder anwählt, welche Leistungen man noch haben möchte, gibt es natürlich noch diese Gesundheitsprüfung. Wir hatten das schon mal in einer Folge, nämlich in dieser Verbeamtungsfolge. So ähnlich ist das bei der Krankenversicherung auch. Also man setzt sich da mit seinem Vertreter hin und geht einzelne Bereiche durch. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man wahrheitsgetreu antwortet. Also wenn man irgendwas verschweigt und das kommt dann im Nachhinein raus und dafür gibt es dann noch Behandlungen, dann können die auch, glaube ich, ganze Gliedmaßen dann noch ausschließen von der Versicherung.
Oder du fliegst halt komplett aus der Versicherung oder zahlst nach oder zahlst eine Strafe oder so.
Ja.
Ja, aber tatsächlich, ne? Und ich meine, wenn man ein Dings haben soll, eine Voranfrage haben soll, dann muss man natürlich diese Gesundheitsprüfung auch schon ausfüllen. Auch da muss man natürlich wieder darauf achten, dass es nicht auf einen rückführbar ist.
Ich weiß noch, als wir die Gesundheitsprüfung hatten, wir waren Ewigkeiten da bei ihm im Büro.
Oh, stimmt, dieser Fragebogen, das dieser war Fragebogen. Richtig räudig.
Und dann musste ich irgendwann so lachen, weil dann hat er dich immer irgendwas gefragt, zum Beispiel zu deinem Bein, ne? Du hattest da mal einen schlimmeren Unfall. Und dann musstest du immer den Schmerz beschreiben. Weißt du noch, was du da immer gesagt hast?
Nee, was denn? Stechender Schmerz?
Stechender Schmerz. Weil da wurde immer gefragt, was war denn das für ein Schmerz? Dumpfer Schmerz, keine Ahnung. Und es war bei dir immer durchgehend stechender Schmerz.
Immer stechender Schmerz.
Bei allem, was du hattest. Genau. Und dann hat man im Grunde genommen die Krankenversicherung abgeschlossen. Der nächste Schritt wäre dann halt, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, der Punkt, dass die Krankheitskosten abgerechnet werden. Das funktioniert so, dass man in den allermeisten Fällen die Rechnung nach Hause geschickt bekommt, immer als Original und als Kopie. Also quasi ein Teil weiß man immer, ist für die Beihilfe dann direkt und ein Teil ist für die private Krankenversicherung. Manchmal drücken die einem das in der Praxis auch in die Hand.
Finde ich ehrlich gesagt auch viel cooler, aber es ist selten, ne?
Es ist sehr selten. Ja. Ich habe schon ein paar Mal drum gebeten und dann sagten sie auch so, nee.
Das können wir jetzt nicht machen.
Das können wir jetzt nicht machen. Ich weiß. Und manchmal darf man sich auch nicht wundern, da dauert es einfach fast auch ein Vierteljahr.
Manche machen das quartalsweise quasi, genau. Ne? Das glaube ich deine
dann,
Mama mal erzählt.
Genau,
ja.
Und dann kommt irgendwie alles zusammen rein. Genau. Oder auch in der Apotheke bekommt man dann eine Kopie von seinem Rezept, wenn man da irgendwie was eingelöst hat. Genau, und dann ist es so, dass in der Regel man immer erstmal selber überweist oder selber bezahlt in der Apotheke, dann bis zu einem bestimmten Betrag sammelt. Bei der Beihilfe sind es 100 Euro. Bei der privaten Krankenversicherung gibt es da keine Grenze.
Zumindest bei unserer nicht.
Nee, genau, bei unserer nicht. Und dann reicht man das Ganze ein. Sollte das eine Rechnung sein, die sehr, sehr hoch ist. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im Rahmen der Schwangerschaft und dann auch die anstehende Geburt, hatte ich quasi eine Rechnung über 2000 Euro. Dann kann man auch einfach erst die Sachen einreichen und quasi auf die Rückerstattung warten. Und wenn das Geld da ist, dann überweisen. Man muss halt immer beachten, wie sind die Zeiträume.
Ja, genau. Wie ist die Zahlungsfrist? Dann sollte das mal wirklich knapp sein. Aus welchen Gründen auch immer, und man hat es noch nicht bekommen, dann muss man sich halt bei der Krankenversicherung melden oder nochmal um Zahlungsaufschub beim Arzt bitten. Häufig sind die da eigentlich ganz verständnisvoll und bisher haben wir ehrlich gesagt auch noch nie irgendwie ein Problem gehabt, das nicht lösbar war.
Nein, gar nicht. Das muss man sagen. Dann vielleicht noch zum Risikozuschlag. Wir haben das jetzt nur ein paar Mal angedeutet, um was es sich da eigentlich genau handelt und wer das wann wie bekommt.
Das ist halt abhängig von dem, was man an Vorerkrankungen hat. Du hast ja beispielsweise für Asthma damals einen bekommen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die kann wieder weggehen. Also dein Risikozuschlag wurde dir wieder abgenommen, weil du dann über Jahre keine Behandlung hattest. Du bist soweit so gut eingestellt, beziehungsweise hast dich selbst so gut eingestellt über Ernährung und so weiter, dass du kein Asthma-Medikament mehr brauchst. Das kann natürlich mit anderen Bereichen auch so sein. Zum Beispiel hatten wir noch, ich glaube, Übergewicht, also BMI wird abgefragt, ist ein möglicher Risikozuschlag. Chronische Erkrankungen und ich glaube...
Erbkrankheiten auf jeden Fall auch in der Familie.
Und ich glaube, es war auch sowas wie gefährliche Freizeitaktivitäten waren auch mit drin. Also wenn man irgendwie...
Fallschirmspringer ist,
genau, ja. Genau, Motorradfahrer, irgendwie solche Sachen... Da stand irgendwas, aber ich krieg's nicht mehr zusammen, ob das am Ende zu einem Risikozuschlag geführt hat. Aber es wurde auf jeden Fall abgefragt.
Genau, es wurde auf jeden Fall abgefragt. Und vielleicht hängt es da auch ein bisschen davon ab, ob jemand, also wenn du jetzt Motorradfahrer bist und hattest schon 10 Unfälle, dann wird es vielleicht auch anders gewertet. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist bei dem Risikozuschlag, man muss sich dann da selber drum kümmern. Also das ist dann nicht so, dass die private Krankenversicherung kommt und sagt, ach hallo, Frau Noske, haben Sie vielleicht keinen Asthma mehr? Sondern man muss sich da selber drum kümmern. Wenn sich irgendwas am Gesundheitszustand ändert, dann ist man selber quasi in der Pflicht. Oder was heißt in der Pflicht?
Ja doch, in der Bringpflicht, das genau. Ist schon so. Ja.
Also sich dann darum zu kümmern. Und bei mir war das wirklich einfach so, über Jahre habe ich eigentlich kann man sagen, fast seitdem ich die private Krankenversicherung habe, habe ich die hinsichtlich Asthma quasi nicht benutzt, weil es mir einfach Jahr für Jahr besser ging. Und ja, so konnte ich dann jetzt diesen Risikozuschlag loswerden, weil ich dann auch gesagt habe, so hier Leute, ich bin Jahre bei euch versichert, ihr seht, ich habe diese Versicherung dahingehend nie genutzt. Und dann haben sie auch gesagt, gut, aber es könnte halt sich auch zum Beispiel nach einer Schwangerschaft oder nach einer Hormonumstellung wieder in die andere Richtung entwickeln. Und dann könnte man halt sowas auch ja im Nachhinein dann wieder bekommen, weil man es ja schon mal hatte.
Jo, mehr haben wir glaube ich nicht, ne? Dann können wir schon in Richtung Tipps gehen, oder? Hast du noch was?
Nee, können wir machen.
Okay, ich meine, ein Tipp, den wir schon genannt haben, ist die Beitragsrückerstattung. Ja, ist natürlich clever, die zu nutzen. Wie man das macht, haben wir auch schon gesagt. Sieh zu, dass deine Krankheitskosten, wenn du dich am Ende des Jahres näherst und du bist noch weit weg von der Grenze, dann auch nicht mehr einreichst, sondern Dinge aufs nächste Jahr schiebst. So, weil das, insofern das halt möglich ist. Zweite Sache, gerade wenn wir über Geld sprechen, du brauchst natürlich genug Geld auf dem Konto, um deine Krankheitskosten selber zu bezahlen. Also da gibt es nicht irgendwie irgendwen, der um die Ecke kommt, so wie die GKV und überzahlt dir das. Du musst es selber bezahlen. Wenn du das Geld nicht hast, hast du ein Problem. Denn die Rechnungen sind natürlich datiert und sind auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann zu überweisen.
Ja, und was man in dem Zuge auch beachten muss, wenn beide Eltern privat versichert sind, dann brauchen auch anstehende Kinder... Also die können ja bei niemandem in der gesetzlichen Versicherung sein. Das heißt, jedes einzelne Kind landet in einer eigenen privaten Krankenversicherung. Und ich meine, für die Kinder ist es natürlich sogar gut, weil wir haben als Tipp noch aufgeschrieben, je früher der Abschluss, desto besser. Sonst geht man natürlich das Risiko ein, dass sich der Gesundheitszustand im Laufe der Zeit verschlechtert. Und Kinder, die quasi reingeboren werden in so eine private Krankenversicherung, umgehen damit sogar eine Gesundheitsprüfung. Das heißt, bei uns wird jetzt niemals geprüft, ob das Kind irgendwie Asthma hat oder nicht. Das heißt,
diese quasi 30 Stand null.
Ja, genau. Das ist richtig gesunde Patienten.
Ja, ist ja tatsächlich so. Also man darf halt nicht vergessen, es gibt keinen Familientarif. Es ist jeder für sich irgendwie da drin und das bedeutet auch, für jede einzelne Person gibt es am Ende einen Beitrag, der gezahlt werden muss.
Ja.
Heißt im Umkehrschluss, wenn eine Person nicht privat versichert ist, sondern gesetzlich, ja, dann sollte das Kind natürlich über diese Person mit reingehen, denn dann ist es im Familientarif drin. Es sei denn, man ist der Meinung, dass das Kind aus irgendeinem Grund privat versichert werden soll. Aus Gründen von Abrechnung oder was auch immer.
Genau, aber rückblickend würde ich sagen, zum Beispiel bei uns jetzt mit dem Sportstudium, hätte es sich schon angeboten, dass wir eine Gesundheitsprüfung sehr viel früher gemacht hätten. Und wir dann unseren Gesundheitszustand, man kann ihn quasi einfrieren. Das nennt sich
so eine Anwartschaft abschließen.
Genau. Ne? Und diese Anwartschaft ist auch wirklich nicht teuer. Wir haben das gemacht zwischen Referendariat.
Was war denn das? Ja, bei uns war das ja noch was anderes. Das war ja quasi eine Ruhe-Dingsbums, so eine Stilllegung. Das waren, glaube ich, 4 Euro im Monat oder so.
Genau, das war 1 Euro für die private Krankenversicherung und 3 Euro für die Pflegeversicherung.
Ja, aber die Anwartschaft, die man fürs Studium abschließt, waren, meine ich, als wir das gemacht haben, das kann sich natürlich in der Zwischenzeit erhöht haben, 1 Euro im Monat oder so.
Das war
vernichtend wenig.
Genau. Und wenn man sich dann überlegt, dass ein Unfall natürlich auch zum Beispiel im Sportstudium oder mit einem riskanten Hobby dafür sorgen kann, dass die private Krankenversicherung dann 10 Jahre später sagt, oh, mein Freund, ne? Das nehmen wir raus. Das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, auch wenn man da immer noch gesetzlich natürlich versichert ist über die Eltern.
Ja, und wenn man sich am Anfang unsicher ist, kann man ja auch für das Kind erstmal eine Anwartschaft abschließen und dann kann man immer noch überlegen im Laufe des ersten Jahres, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Jo, dann auf jeden Fall wichtig, Überblick behalten über die Rechnung. Wir haben uns eine Excel-Tabelle angelegt, wo wir dann entsprechend vorne eintragen, von wem ist diese Rechnung, wann wurde die Rechnung gestellt, wie hoch ist die Rechnung und dann 50-50 aufgeteilt auf Beihilfe und private Krankenversicherung und dann entsprechend mit einem Farbsystem gar nichts markieren, heißt, ist einfach nur eingepflegt, nichts passiert. Und dann überlegt man sich halt ein paar Farben. Eine Farbe ist, habe ich bezahlt. Eine Farbe ist eingereicht und bezahlt. Und eine Farbe ist dann eingereicht, bezahlt, nicht bekommen. Und eine Farbe ist eingereicht, bezahlt und zurückbekommen. Ja, sodass man halt einen Überblick hat, ne? Und nicht irgendwie da verpennt, dass man irgendwelche Sachen noch nicht bekommen hat oder so. Das ist vielleicht bei einem Betrag von 15 Euro oder irgendwas in dem Maße noch nicht so schlimm. Doof ist es, wenn es mal um ein paar hundert Euro geht und man hat es verdaddelt.
Ja, und das geht schnell.
Und ja, ich meine, sind wir ganz ehrlich, letzte Woche habe ich erst hier gestanden, trotz unserem tollen System, und habe gemerkt, naja, MRT, verdammt, hab ich nicht überwiesen. Ja, waren halt schnell mal 400 Euro. Ich meine, Zahlungsziel war noch ein bisschen hin, aber trotzdem uncool.
Na, du hattest es erst nicht überwiesen und ein paar Tage später habe ich dann in dieses Dokument geguckt und habe das alles wieder rausgekramt und habe zu dir gesagt, sag mal, hast du das Geld eigentlich bekommen?
Ja, Geld bekommen hatte ich, aber ich hatte es nicht überwiesen.
Ja, aber du hattest es auch nicht markiert. Ja, ja, das genau. War schon doof. Also man braucht echt ein System und man muss da auch super konsequent sein. Und wir sammeln immer ein bisschen, dann reichen wir quasi immer einen Stapel ein und dann trudelt auch relativ bald dann immer die Post ein, beziehungsweise bei der privaten Krankenversicherung geht das bei uns über eine App und dann sieht man...
Beihilfe geht bei mir auch über eine App. Bei dir nur übers Web, ne?
Naja, aber über die App, dass du bekommst, also dass du deinen Bescheid...
Ich kann alles einreichen über die App. Ich krieg nur keinen Bescheid leider. Das läuft immer noch schriftlich, frag mich nicht warum.
Ja, das meinte ich. Genau.
Ja, genau. Also bei uns bei der Krankenversicherung ist es so, man bekommt alles per App und bei der Beihilfe ist es eben leider so, Beihilfe ist ja über das Land. Ich bekomme die ganzen wie heißt das denn? Quasi die Bestätigung oder Ablehnung per Post?
Genau.
Du auch, ne?
Ich bekomme es auch per Post und einreichen muss ich es am PC.
Ja, das hat doch wieder irgendeinen rechtlichen Sinn, warum das immer noch nicht digital geht, keine Ahnung.
Ja.
Das ist auf jeden Fall nervig.
Gut, das letzte wäre quasi die Frage, was ist, wenn ich abgelehnt wurde? Vielleicht auch bei mehr als einer privaten Krankenversicherung. Was nun?
Es gibt eine Öffnungsaktion oder eine Öffnungsklausel, und zwar nach der erstmaligen Verbeamtung. Man hat zu diesem Zeitpunkt dann 6 Monate Zeit, um in die private Krankenversicherung zu wechseln. Man bekommt einen Risikozuschlag und hat gegebenenfalls im Rahmen einer Dienstunfähigkeitsversicherung auch Leistungsausschlüsse. Aber man kommt halt rein. Während man vorher abgelehnt wurde, hat man das Problem dann nicht mehr. Das ist dann halt wieder ein Punkt, wo es darum geht, dass Personen, die landesbedienstet oder staatsbedienstet sind, da entsprechend auch Möglichkeiten haben sollen, reinzukommen. Es ist halt die Frage, wie damit grundsätzlich umgegangen wird, wenn dann vielleicht mal das Krankenversicherungssystem optimiert wird oder irgendwie überarbeitet wird. Aber ja, das ist erstmal so der Status quo. Wobei, eine Sache fällt mir noch ein, nämlich zur Beitragsrückerstattung. Man darf vorher nichts eingereicht haben. Also es ist nicht so, man reicht erstmal was ein und wenn man nicht oben drüber kommt, dann bekommt man Geld zurück. Sondern wenn du was eingereicht hast, bist du raus. Von daher heißt es tatsächlich an dem Punkt erstmal sparen, den ganzen Kram selber bezahlen. Und erst wenn man über diesen Punkt hinaus ist, dass man keine Beitragsrückerstattung mehr bekommen würde, dann reicht man ein. Beziehungsweise, ich meine, wir haben mal so eine Regel rausgefunden, gerade auch mit der steuerlichen Belastung. Da haben wir mal rausgefunden, dass man dann einreichen sollte, wenn die mögliche Rückerstattung durch die private Krankenversicherung aufgrund von Krankheitskosten 2/3 der möglichen Beitragsrückerstattung übersteigt. Das heißt, das Geld, was ich jetzt wieder bekomme durch Einreichen von Rechnungen, muss mehr sein als 2/3 der Beitragsrückerstattung. Dann lohnt es sich einzureichen und das entsprechend mitzunehmen.
Um das Ganze mal zusammenzufassen, als verbeamteter Lehrkraft gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, in die private Krankenversicherung zu wechseln von Anfang an und sich da auch frühzeitig drum zu kümmern. Der Ablauf, der dabei zu beachten ist, ist erstmal die Beschaffung der Krankenakte und dann das Überprüfen, das Vergleichen von Tarifen und Stellen von Voranfragen, dann die umfassende Gesundheitsprüfung, die Beschäftigung mit dem Baukastensystem, also was kommt für mich in Frage, was kann ich rausschmeißen. Und dann am Ende quasi, das ist ja der Dauerjob, den man dann hat, die Krankheitskosten im Blick zu behalten, abzurechnen, beziehungsweise mit im Rahmen einer Beitragsrückerstattung, wenn es das bei der privaten Krankenversicherung gibt, für die du dich interessierst, dann immer wieder zu überprüfen. Dann möchte ich im heutigen Entweder-Oder von dir wissen, also es ist ein bisschen wild.
Ja, los, sag an, ich bin gespannt.
Möchtest du direkt, also in deinem nächsten Leben direkt an deine Stammschule oder vorher nochmal eine Abordnung haben oder eine Vertretungsstelle und dann erst an die Stammschule?
Stammschule heißt Ausbildungsschule?
Nee, Stammschule heißt Schule, an der du dann am Ende gelandet bist.
Das heißt, meine Ausbildungsschule kann eine andere gewesen sein?
Ja, genau.
Dann finde ich es, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, dann finde ich auch direkt Stammschule nicht schlimm. Aber ich muss tatsächlich im Nachhinein sagen, dass es schon ganz cool ist, aus der Perspektive des Lehrers mal mindestens 2 Schulen gesehen zu haben. Also nicht nur die Schule, an der man dann irgendwie ist und bleibt, sondern mindestens eine weitere. Und das ist ja egal, ob Ausbildungsschule oder Abordnungsschule. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Aber ich glaube, man kann ja auch erst so richtig wissen, was man hat, wenn man es mal vergleichen konnte. Weißt du, wie ich meine?
Witzig, das war mein Gedanke.
Vielleicht ist da so mein innerer Optimierer am Start. Aber ich wüsste schon gerne, woran man ist.
Ja, ich finde, die Wertschätzung könnte dadurch steigen, weil in der Regel ist man ja in seiner Stammschule, also an der man dann quasi final ist, gelandet ist, glücklich. Und was ich auch sagen muss, aus der Rückansicht, die Zeit hätte man sich natürlich auch sehr viel cooler machen können, ne? Die man noch keine verbeamtete Stelle hat. Also jetzt gerade zum Beispiel informieren wir uns ja viel über Auslandsschuldienst. Das wäre natürlich die übelste Chance gewesen. Als wir beide keine Stammschule hatten, hätte man natürlich auch einfach sagen können, zwischen REF und sozusagen dem festen Leben, weil man ja dann auch gebunden ist an eine Stadt, dass man einfach irgendwie von Auslandsschule zu Auslandsschule und sich dann halt einfach immer wieder hier bewirbt und dann guckt, okay, wo könnte man was bekommen, wo landet man. Ich finde, wir haben das ein bisschen zu wenig genutzt, aber ich wusste auch ehrlich gesagt zum Beispiel von diesem Auslandsschuldienst
null informiert. Aber auch unabhängig davon muss ich sagen, ohne eine fertige Ausbildung an eine Schule zu unterrichten, ich habe das ja schon mal irgendwann gesagt, ich finde das schwierig.
Nein, also nach dem REF.
Nach dem REF. Ja, okay, alles klar, cool. Nee, dann ja, doch. Ja, hast du recht? Wäre ich dabei? Ist ziemlich cool.
Scheiße, wir müssen die Zeit zurückdrehen.
Ja, wobei, also ich meine, es hat alles sein Für und Wider, aber ja, so mal ein halbes, dreiviertel, vielleicht auch ganzes Jahr Ausland ist schon...
Das wäre geil gewesen, ne?
Ja, zumal ja für viele Leute tatsächlich die Beendigung des REFs oder so auch mit einem Tapetenwechsel verbunden ist und die dann häufig mal wieder die Stadt wechseln und dann bietet sich sowas ja sowieso an, ne?
Ja, oder halt dieses, dass du ja auch vielleicht einfach, so war es ja bei uns auch, wir waren irgendwie noch in unserer Studentenbutze, das war ein kleines Ding, ohne Arbeitszimmer, irgendwie günstige Kosten und da hätte man dann einfach sagen können, bevor man jetzt auch irgendwo hinzieht, wo man sich ein Arbeitszimmer noch einrichtet und man hatte seine ollen Studentenmöbel, es wäre eigentlich perfekt gewesen, aber wir wussten halt nichts davon.
Ja, wär schon cool gewesen. Also an alle fertigen Referendare da draußen, checkt mal Auslandsschuldienst ab und guckt mal, ob es da nicht was gibt, was euch gefällt. Die Welt ist groß.
Ja, schickt uns Fotos.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.